Schönen guten Morgen. Ich freue mich so, wieder hier zu sein. Ich war 4 Wochen mit meiner Familie in Indonesien, dem Ort, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. 16 Jahre haben wir dort gelebt und mit meiner Familie mal 4 Wochen Zeit zu haben in diesem wunderschönen Land. Das war genial. Das war wirklich super. Aber ich habe mich richtig gefreut auf diesen Morgen. Mich deswegen gefreut, zum einen einfach euch zu sehen. Ihr gehört zur Familie dazu. Ja, ich bin jetzt seit über 20 Jahren hier und mit uns verbindet so viel. Von daher, ich habe es genossen in Indonesien, ich bin aber auch wieder froh, wieder zurück zu sein und euch zu sein. Mich gefreut, weil wir tatsächlich mal 5 Wochen lang uns mit einem Thema beschäftigt haben, mit einer Geschichte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, die mir so am Herzen ist. Und das ist das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, dass ich die letzten 4 Wochen nicht da war. Einige von euch haben sich tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt. Ist da jemand? Ist da jemand, der an mich glaubt? Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt? Und einige von euch haben in dieser Zeit dieses Buch gelesen und auch dieses Gebet gebetet. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ihr habt 5 super starke Predigten über die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört, von Carsten Böhm, von Miriam Kilmer-Vohr, von Jay Friedrichs, eine schöner als die andere und jetzt kommt die Krönung. Wisst ihr, warum wir uns dieses Thema so vorgenommen haben, 5 Wochen lang über eine Bibelgeschichte zu erzählen? Weil unser Traum ist, dass ein für allemal dieses Bild, was Jesus uns von Gott malt, sein Gottesbild, in unser Herz gebrannt wird, dass wir es nie und nie und nie mehr vergessen, wie Gott wirklich ist. Ihr habt es in diesen Wochen gehört, du hast einen Gott, du hast einen Vater im Himmel, der dir Sinn und Erfüllung gibt, der dir sein Erbe gibt, du bist sein Erbe. Nicht von irgendjemand. Du bist der Erbe von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast einen Gott, der dich freigibt, deinen eigenen Weg zu gehen, dein eigenes Leben zu geben. Ja, noch mehr, der dir dein Erbe auszahlt, sodass du ohne ihn gut leben kannst. Der dich gehen lässt, weil er an dich glaubt und weiß, du machst es richtig. Jemand, der sehnsüchtig immer wieder wartet auf dich, weil er nichts lieber möchte, als Gemeinschaft mit dir zu haben. Du hast einen Vater im Himmel, der dir alles, aber wirklich alles verzeiht. Jeden Scheiß, den du in deinem Leben gemacht hast, Gott vergibt es dir. Und du hast einen Gott im Himmel, einen Vater, der dich sofort, wenn du nach Hause kommst, wieder in die alte Berufung hineinstellst und sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, auf dich habe ich gewartet und jetzt zurück zu deinem Platz, der dir gebührt, als mein Erbe. Was ein Gottesbild. Und deswegen 5 Predigten, damit es in unser Herz hineingebrannt wird. Das ist dein Vater im Himmel. Und Carsten hat den letzten Sonntag nochmal deutlich gemacht, dass Jesus diese Geschichte beendet damit, dass er gesagt hat, okay, und jetzt, lieber Sohn, gebe ich dir als Vater nochmal 3 Geschenke. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das erste ist, er hat ganz neue Kleider bekommen. Warum das? Damit ihm klar ist, jeden Morgen neu, wenn er seine neuen Kleider einzieht, das alte, meine alten, stinkigen Kleider, meine Vergangenheit ist weg. Ich habe was ganz Neues, ein neues Kleid. Dann hat er einen Ring geschenkt. Warum hat Gott ihm einen Ring geschenkt? Damit jedes Mal, wenn er den Ring ansteckt, er sich bewusst wird, ich bin nicht irgendjemand, ich bin der Erbe Gottes. Ich habe die Autorität, die Gott mir gegeben hat. Und was hat er ihm als letztes geschenkt? Schuhe, Sandalen. Warum das? Warum Sandalen? Warum Schuhe? Weil damals nur reiche Menschen Schuhe getragen haben. In Israel braucht man auch nicht unbedingt Schuhe. Um deutlich zu machen, du hast einen Vater im Himmel, der dich überreich beschenkt, dass alles, was ihm gehört, auch dir gehört. Und nicht nur ein bisschen, du bekommst Schuhe, das Zeichen, dass du zu dem Reichsten der Reichen gehört. Deswegen diese 3 Bilder. Was ein Gott im Himmel. Nur jedes Fest hat irgendwann mal ein Ende. Und auch dieses Fest, dieses Riesenfest, was der Vater geschmissen hat für seinen verlorenen Sohn, wo er Mastkalb geschlachtet hat, auch das hat ein Ende. Und spätestens nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen beginnt auch für diesen Sohn der ganz normale Alltag wieder. Und die Frage, die sich uns stellt, ist doch, ist da jemand, der mit uns bis ans Ende geht, immer bei uns ist, bis ans Ende? Wie geht diese Geschichte weiter? Ich lese aus Lukas 15. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautet die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe nie eine Anordnung von dir mich widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Lass uns beten. Jesus, was eine Geschichte. Wie wunderbar du Gott beschreibst in diesen Worten. Und dann kommt dieses Ende dieser Geschichte und irgendwas regt sich in uns. Herr, unsere Bitte ist, dass du heute Morgen kommst und das Wunder tust, dass diese deine Worte lebendig werden, dass sie in unser Herz fallen, dass sie in unserem Herzen arbeiten, dass sie unser Herz verändert, dass sie unser Leben verändern. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Zwei ganz kurze Vorbemerkungen zu diesem Text, vor allen Dingen für die Menschen, die gerne tiefer bohren, für die Schwarzbrot, geistlichen Schwarzbrotfässer unter uns. Zwei kurze Anmerkungen am Anfang zum Weiterdenken. Erster Punkt. Am Dienstagmorgen bei meiner kleinen Gemeinschaft ist Jennifer, unserer BFD-Lerin aus Kenia, etwas aufgefallen, was mir noch nie aufgefallen ist bei dieser Geschichte und was wohl auch nur Afrikanern auffallen kann. Alle haben den großen Bruder vergessen. Selbst der Vater hat ihn einfach auf dem Feld weiterarbeiten lassen, während das ganze Haus Party macht. Das Haus des Vaters ist von rauschender Freude erfüllt und keiner kam auf die Idee, den großen Bruder von der Arbeit zu holen, damit er mitfeiert. Wie verrückt ist das denn? Ist das schon mal aufgefallen? Kein Wunder, dass der zweite Sohn zornig ist, oder? Ein zweiter Gedanke. Als wir im Gottesdienstteam am Dienstagabend darüber gesprochen haben, auch über diese Entdeckung von Jennifer, hat die Conny ein sehr drastisches Bild benutzt. Sie sagte, ich habe mich ja langsam an den Gedanken gewöhnt, dass Herr Hitler im Himmel neben mir am Festbankett sitzen wird. Aber, sagte sie dann, und das ist echt drastisch, aber sagte sie dann, ich werde mich wohl auch an den Gedanken gewöhnen, dass der Himmel eine Party für den verlorenen Herrn Hitler schmeißt und ich hinterher noch aufräumen muss. Und sie sagte das ohne Bitterkeit. Weil er sagte, dieses Bild hilft mir, deutlich zu machen, wie dieser Gott ist. Zwei krasse Gedanken. Überlegt euch in euren Hauskreisen, was es bedeuten mag. Denkt mal darüber nach. Aber zurück zu unserem Gottesdienst und zu der Frage unseres Gottesdienstes. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Dass Gott dann bei uns ist, wenn wir bei den Schweinen gelandet sind, oder dass er bei uns ist, wenn er ein Fest für uns feiert, weil wir nach Hause gekommen sind, darüber, das haben wir in den letzten 5 Wochen gehört. Und viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass gerade dann, wenn wir in den Tälern unseres Lebens sind, dass Gott da ist, oder dass er da ist, wenn wir das Leben feiern, wenn es uns gut geht. Aber die wenigsten von uns leben in den Alpen, mit hohen Gipfeln und tiefen Tälern. Nicht von ungefähr sind wir Hessen. Unsere höchste Erhebung, die wir in Hessen haben, ist der Feldberg mit 879 Meter, glaube ich. Ich weiß, die Wasserkuppe ist das nächste, aber jetzt für uns. 878 Meter, die Wasserkuppe. Und mit 42 Metern ist der tiefste Punkt Hessens in Leuchhausen. Und genau so ist doch unser Leben, oder? Nicht wie in den Alpen oder in Himalaya, sondern so hat. Und manche leben in Schleswig-Holstein. Die Frage ist doch, ist Gott auch in unserem ach so gewöhnlichen, ach so langweiligen, ach so normalen, ach so wichtigen, ach so alltäglichen Alltag bei uns? Oder nur in unseren Höhen und Tiefen? Das ist doch die Frage. Schauen wir uns mal, was der Sohn geantwortet hat. Denn da sind einige Entdeckungen, die ich gemacht habe, zwei Gefahren für uns, die wir als brave Söhne Gottes zu Hause geblieben sind und uns fragen, wo ist dieser Gott? Und zwei Hilfen, die uns helfen, vielleicht diesen Gott wieder auch in unserem ganz normalen Alltag wieder zu entdecken. Der Sohn hat da geantwortet, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Der Sohn hat vor lauter Alltag die Perspektive für die Wirklichkeit verloren. Und man kann es ihm nicht einmal verdenken. Der Sohn hat vor lauter Alltag die Perspektive für die Wirklichkeit verloren und man kann es ihm gar nicht mal verdenken. Natürlich liebt dieser Sohn den Vater. Er drückt seine Liebe auch dadurch aus, dass er ihm dient und dass er sich an seine Anordnungen hält. Aber dass er ihn liebt und dass er auch von Gott wiedergeliebt wird, ist so selbstverständlich, dass man es kaum noch bemerkt und schon gar nicht darüber spricht. Warum? Weil man über das, was einem so selbstverständlich und so nahe ist, wie die Luft zu atmen, nicht nachdenkt und dafür auch nicht dankt. Hast du heute Morgen Gott schon gedankt dafür, dass er Luft dir geschenkt hat? Weißt du, dass du ohne Luft gar nicht existieren kannst? Wir waren jetzt, wie gesagt, 4 Wochen in Indonesien, die letzten 10 Tage auf Bali. Und wir haben etwas gemacht, was wir uns noch nie geleistet haben vorher. Wir waren 10 Tage in einem 5-Sterne-Hotel. Wir konnten uns nur leisten, weil das jetzt Nebensaison war und Sonderangebote und so, und trotzdem 5-Sterne-Hotel. Wir fühlten uns wie Könige. Das war wunderschön. Am 7. oder 8. Tag habe ich gemerkt, gewöhnt man sich daran, dass man in einem 5-Sterne-Hotel wohnt. Am 9. Tag sagt man nur, das Buffet, das könnte ja auch ein bisschen abwechslungsreicher sein. Riesbuffet. Leute, du und ich, wir leben nicht nur in einem 5-Sterne-Hotel, sondern Teil von Gottes Familie zu sein, ist so viel krasser, als in einem 5-Sterne-Hotel zu leben. Und auch daran gewöhnt man sich. Dass es selbstverständlich ist, dass mir vergeben ist, ja, okay. Selbstverständlich ist, dass ich zu Gott kommen kann, ja, okay. Erzähl mir was Neues, Kai. Dass es selbstverständlich ist, dass Gott mich liebt, ja, okay. Leute, wir gewöhnen uns daran. Und das ist die größte Gefahr, der wir als brave Schwestern und Brüder zu Hause erliegen können. Es kann geradezu der Tod unseres Glaubens sein, wenn wir vergessen, dass es buchstäblich ein Wunder ist, dass es ein Geschenk ist, dass es schlechthin das Unselbstverständlichste ist, wenn wir zu Gott aber lieber Vater sagen dürfen. Das kann geradezu der Tod unseres Glaubens sein, wenn wir vergessen, dass es buchstäblich ein Wunder ist, ein Geschenk, und dass es schlechthin das Unselbstverständliche ist, dass wir zu Gott Vater aber sagen können. Von daher, das ist die erste Gefahr, dass man sich einfach daran gewöhnt. Die zweite Gefahr, und das finden wir auch wieder beim Worten des zweiten Sohns wieder, er sagt dann, und du hast mir noch nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Merkt ihr, wie der Sohn sich von seinem Bruder distanziert? Die NGÜ, also eine neue Genfer Übersetzung, übersetzt es genial hier. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen verprasst hat. Aber ist es nicht auch nachvollziehbar, dass dieser Sohn das denkt? Herbert Vogt, ein Gemeindemitglied, der sitzt hier, hat mir eine Auslegung dieser Stelle von Helmut Kielerke geschickt, einem großen Theologen, der sehr, sehr scharf über und sehr gut über dieses Gleichnis nachgedacht hat. Und ich möchte euch einfach einen Ausschnitt daraus vorlesen. Helmut Kielerke schreibt dort, er, der ältere Sohn, der hat doch alles richtig gemacht. Er hat sich nicht die Hände dreckig gemacht. Er hat auf Nummer sicher gespielt. Er war brav, er hat gehorcht. Er hat noch nicht einmal Ansprüche gestellt. Und dann kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und er kann einfach nicht begreifen, dass das ganze Haus auf den Kopf gestellt wird, nur weil es diesem leichtfertigen Tu-nicht-gut von Bruder gefallen hat, arm wie eine Kirchenmaus wieder nach Hause zu kommen, nachdem ihm offenbar nichts anderes übrig blieb. In einem desolaten Zustand scheint auch die Sünde keinen Spaß mehr zu machen. Und dann schreibt er von außen, das ist ein wichtiger Punkt, von außen sieht die Bekehrung eines Menschen oft nur aus wie die klägliche Kapitulation eines impotent gewordenen Sünders oder eine Panikhaltung eines Verzweifelten. Man kann die Bekehrung, man kann überhaupt die göttlichen Wunder nie von außen begreifen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Satz. Man kann die Bekehrung, man kann überhaupt die göttlichen Wunder nie von außen begreifen. Es gibt gewisse Wahrheiten, die man nicht einsehen kann, die man durchmachen muss. Darum ist es ganz natürlich, dass der Ältere es nicht in den Kopf kriegt, dass sich sein Alter so freut und warum der ganze Himmel zu jubeln beginnt. Er findet es einfach nur ungerecht. Über ihn, der es gar nicht nötig hat, heimzukehren, der immer daheim geblieben ist, ihn hat man noch nicht einmal mit einem Böckchen gefeiert. Es gibt keine Feste in diesem Leben, sondern immer nur langweiligen und wenn auch höchst seriösen Alltag. Und endet er mit den Worten, es gibt offenbar eine Frömmigkeit, eine Art des Glaubens, eine Art des Gehorsams, über der ein Mehltau, eine lähmende Unfrische liegt und deren man nicht froh wird. Sie sind rechtschaffene, ernste und gutwillige Leute, aber es darf nicht verschwiegen werden, dass Gott ihnen manchmal langweilig wird. Aber es darf nicht verschwiegen werden, dass Gott ihnen manchmal langweilig wird. Das ist die zweite Gefahr, in der wir älteren Brüder stehen, dass wir anfangen, und das hat alles damit angefangen, dass wir anfangen, über den anderen zu richten. Und er hat über den anderen gerichtet, weil er angefangen hat zu vergleichen. Der bekommt ein Mastkalb, ich habe noch nicht mal einen Ziegenbock bekommen. Wie geht das überhaupt? Leute, wenn ihr unglücklich werden wollt in eurem Leben, dann vergleicht euch die ganze Zeit mit anderen. Ihr werdet immer jemanden finden, der glücklicher ist als ihr, der mehr hat als ihr, der klüger ist als ihr, wenn ihr glücklich werden wollt in eurem Leben. Dann hört auf, euch mit anderen Menschen zu vergleichen. Und richtet nicht. Jesus war da so klar, dass er gesagt hat, hey Leute, richtet nicht. Von daher wirst du glücklich sein, dann höre auf, dich mit anderen zu vergleichen. Helmut Thielicke schreibt, wer sich nicht mehr von Herzen mit Gott freuen kann, wenn die Eiskruste um ein erstarrtes und leer gewordenes Menschenherz auftaut, der entfernt sich von Gott auf eine sehr verborgene und schreckliche Weise. Noch einmal, wer sich nicht mehr von Herzen mit Gott freuen kann, wenn die Eiskruste um ein erstarrtes und leer gewordenes Menschenherz auftaut. Und sei es Herr Hitler, der entfernt sich von Gott auf eine sehr verborgene und schreckliche Weise. Das sind die zwei Gefahren. Dass man es für selbstverständlich nimmt, dass man lebt. Und das zweite ist, dass man sich vergleicht mit anderen. Was sind zwei Hilfen, wie wir da rauskommen können? Was können wir als ältere Brüder tun? Auch dazu zwei kurze Punkte. Das erste ist, lasst uns riesig freuen mit jedem Menschen, der nach Hause kommt. Lasst uns freuen mit jedem einzelnen Menschen, der nach Hause kommt. Freust du dich darüber, dass die Andreas-Gemeinde eine Kirche für Distanzierte ist? Kannst du von Herzen dich darüber freuen, dass wir so viel Energie in Go Special investieren, in die Kindermusicals, in die Theaterarbeit, ins Demenzzentrum, ins Familienzentrum, weil wir nichts lieber wollen, als dass Menschen, die Gott nicht kennen, mit ihnen in Berührung kommen? Kannst du dich wirklich darüber freuen, dass so viel Energie dahin geht und für dich so wenig übrig bleibt? Und ihr Lieben, die ihr erst seit Neuem wieder zu Hause angekommen seid, ihr könnt uns helfen. Die ihr jetzt in der letzten Zeit vielleicht eine Erfahrung mit Gott gemacht habt, ihr könnt uns helfen. Wir vergessen, wie es damals war und wo wir heute leben. Ihr könnt uns dadurch helfen, dass ihr uns eure Geschichten erzählt. Bitte, bitte, erzählt uns eure Geschichten, wenn ihr durch diese Gemeinde Gott näher gekommen seid. Erzählt darüber, wenn ihr etwas Neues entdeckt habt. Ich weiß, dass wir im Kirchenvorstand, wir Pastoren sowieso, dass jeder in dieser Gemeinde, der zu den Älteren gehört, sich riesig freuen wird. Es ist wie eine Erfrischung für unser Herz, wenn wir solche Geschichten hören. Von daher bitte erzählt sie uns. Und sehr, sehr konkret meine Bitte an euch. Wir feiern nächsten Sonntag Ostern und ich würde gerne mit euch ein richtiges Osterfest feiern. Das explodiert vor Freude. Nicht nur, weil Jesus auferstanden ist, sondern weil Menschen unter uns erlebt haben, dass Jesus in ihrem Leben auferstanden ist. Wir haben in den letzten 5, 6 Wochen uns mit dieser Geschichte beschäftigt, vom verlorenen Sohn. Und wenn dir etwas klar geworden ist in dieser Zeit, eine neue Wahrheit, oder wenn du nach Hause gekommen bist oder einen Schritt näher nach Hause gekommen bist, dann bitte schreib mir. Bitte schreib mir, ich würde es gerne im Ostergottesdienst vorlesen oder dass du deine Geschichte erzählst. Wir brauchen das, damit wir aus unserer Normalität rausbrechen. Von daher erzählt eure Geschichten und wir lassen uns darüber freuen, immer wieder freuen, wenn wir so etwas hören. Und der zweite Punkt, sehr, sehr einfach, aber ein tiefes Geheimnis. Beginne jeden Tag mit einem Wort. Danke. Und ende jeden Tag mit einem Wort. Danke. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich mein Gebetstagebuch fast immer mit dem Wort beginne, danke. Und dann aufschreibe, wofür ich dankbar bin in meinem Leben. Und manchmal muss ich nachdenken. Denken und Danken gehört zusammen. Und wenn ihr euch fragt, warum ist der Kai so glücklich, das ist einer der Gründe dafür, dass ich mir diese Disziplin angewöhnt habe, einfach Danke zu sagen. Und so laufe ich auch durch den Tag und danke, als hier die Worship war, mein Herz ist aufgesprungen, weil ich dankbar war für das, was ihr hier macht. Es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können. Und sei es die Luft, die du heute geatmet hast. Wenn du durch Jakarta gelaufen bist, weißt du, was es bedeutet, in so einer guten Luft zu leben wie hier? Leute, wieder, willst du glücklich sein? Zwei Geheimnisse. Vergleich dich nicht und sag Danke. Und du wirst glücklich. So einfach ist es manchmal. Halten wir fest mit den Worten von Helmut Thielicke. Das Schlimmste, was unserem Christsein passieren kann, ist, wenn er zu einer selbstverständlichen Sache wird, die wir täglich verschleißen, so wie der ältere Bruder seinen Alltag im Vaterhaus trug und auftrug wie ein altes, verschlissenes Hemd. Nur wer dankt, behält das Wunder der Vaterliebe Gottes auch in seinen Gedanken. Das Schlimmste, was unserem Christsein passieren kann, ist, wenn alles uns zu einer selbstverständlichen Sache wird. Von dem, bevor ich nachher nochmal die Predigt ende, die Predigtserie ende mit ein paar Worten, möchten ich euch Zeit geben, nochmal die letzten 5, 6 Wochen Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken, wo hat Gott zu dir geredet? Wo ist ein Wort dir wichtig geworden? Ein Bild, ein Satz von diesem Lied, was wir gehört haben. Wir werden in dieser Zeit uns das Lied nochmal anhören. Und das wird illustriert von unserer jüngsten Theatergruppe, die Jungs und Mädels rund um Kira Lieber, die eine Theatergruppe leitet und die diesen Song genommen haben und versucht haben, es so zu illustrieren, wie sie diesen Song verstehen. Von daher genießt dieses Lied nochmal und lasst es zu eurem Herzen sprechen.
Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich: Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Um dich rum lachende Gesichter, du lachst mit, der Letzte lässt das Licht an. Die Welt ist laut und dein Herz ist taub. Du hast gehofft, dass 1 und 1 gleich 2 ist und irgendwann irgendwer dabei ist, der mit dir spricht und keine Worte braucht. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich: Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder freien Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme, die Stimme in dir sagt: Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt.
ist jemand da, der mit dir bis ans Ende geht. Und dadurch, dass wir es gemeinsam eben hochgehoben haben, das ist jemand auch in dieser Gemeinde für dich da, der mit dir bis ans Ende geht. Der mit dir mitgeht, dafür ist Gemeinde da. Ich lasse mich im Augenblick gerade professionell coachen, um an einigen Schwachpunkten meiner Leiterschaft endlich weiterzukommen. Punkte, wo ich merke, ich komme da einfach alleine nicht weiter. Dieses Coaching ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Und in der letzten Sitzung, die wir gemeinsam verbracht haben, mein Coach und ich, und wir jetzt schon seit einiger Zeit an den Punkten gearbeitet haben und Sätze festgemacht haben, die wichtig sind für mich, die mir helfen, mich zu verändern, hat er gesagt, als nächste Aufgabe ist es, dass du in deinem Leben, in deinem Alltag Trigger Points findest. Punkte, die dich daran erinnern, an das, was für dich jetzt dran ist, wie du dich veränderst. Und sei es zu Hause 5 verschiedene Trigger Points. Ich habe zum Beispiel eine wunderschöne Flasche Parfum, die dummerweise nicht steht, aber das ist sogar schön jetzt. Die liegt da im Bad und damit sprühe ich mich immer ein und denke den ganzen Tag lang an diesen Satz, der für mich selbst wichtig ist. Wir brauchen solche Trigger Points, also Punkte im Alltag, die uns daran erinnern. Denn auch diese Predigtreihe ist jetzt zu Ende. Und einige von euch haben wirklich etwas gehört, haben in den Gebeten, die ihr gesprochen habt, Gott ist euch begegnet. Und meine Einladung an euch ist, euch 3 verschiedene Triggerpoints, wer möchte auch alle 3 verschiedene Triggerpoints zu gönnen, die euch daran erinnern sollen, dass da ein Gott, ein Vater im Himmel ist, der euch sieht. Und ich möchte die 3 Triggerpoints nehmen, die Jesus vorgestellt hat. Und deswegen, und das ist, meine ich wirklich ernst, und jetzt freuen sich einige Frauen, möchte ich euch bitten, in den nächsten Wochen, und auch Männer, euch ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Euch ein neues Kleidungsstück zu kaufen. Sei es eine Jacke, ein Anzug, irgendwas Schönes, Neues. Und jedes Mal, wenn ihr es in Zukunft anzieht, sollt ihr daran denken, da ist ein Vater, der mir meine alten Kleider abgenommen hat, der mir meine Vergangenheit weggenommen hat, alles das, was mich belastet und mit dem, der mir neue, schöne Kleider geschenkt hat. Und ihr geht stolz durch, wie Oscar, durch den Alltag, weil ihr Kinder des Höchsten seid. Deswegen neue Kleider. Der 2. Triggerpoint, den ich euch einlade, ist, kauft euch einen Ring oder sucht einen Ring, den ihr euch in Zukunft ansteckt. Und dieser Ring soll euch in Zukunft daran erinnern, dass ihr nicht irgendjemand seid, sondern Kind des Höchsten, der euch als Erbe ausgesucht hat und der euch die Autorität gegeben hat, mit diesem Ring in seinem Namen zu handeln, für ihn einzustehen in dieser Welt, diese Welt in seinem Namen zu verändern. Wenn das der Punkt ist, wo du sagst, wow, dieses Bild möchte ich mir festhalten, dann kauft euch einen Ring oder nehmt euch einen Ring von irgendwo und steckt ihn euch an. Und das 3., wozu ich einladen möchte, ist, geht nächste Woche irgendwann mal und kauft euch schöne neue Schuhe. Also einige freuen sich jetzt. Kauft euch richtig schöne neue Schuhe. Und zwar wirklich schöne Schuhe. Dass ihr jedes Mal, wenn ihr sie anzieht, daran denkt, Gott gibt uns nicht nur irgendwas, sondern er gibt uns wunderschöne Schuhe. Er überhäuft uns mit seinen guten Gaben und alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Und jedes Mal, wenn ihr diese Schuhe anzieht, denkt ihr daran, wow, Gott, so gut sorgst du für mich, dass ich so coole Schuhe habe. Und das ist mir wirklich ernst. Das ist mir wirklich ernst, dass ihr das tut. Ihr müsst nicht alles 3 machen, vielleicht ist ein Bild für euch jetzt wichtig geworden in der letzten Zeit. Und einige Schwaben von euch sagen vielleicht, na, kann ich nicht ein altes Kleid nehmen und das umnehmen oder so, könnt ihr machen. Ich rate euch davon ab. Ich rate euch wirklich dazu, etwas Neues zu nehmen, was schön ist, was euch immer wieder daran erinnert. Und wenn ihr dann mit diesem neuen Jackett oder so durch den Alltag geht, dann erzählt jedem, der es wissen möchte und der es nicht wissen möchte, warum ihr dieses neue Jackett tragt. Und spricht darüber und sagt, das trage ich, weil Gott mir neue Kleider gegeben hat und meine Vergangenheit reingewaschen ist. Den Ring trage ich, weil Gott mir Autorität gegeben hat, in dieser Welt in seinem Namen, diese Welt in seinem Namen zu gestalten. Und diese Schuhe trage ich, um deutlich zu machen, wir haben einen Gott, der großzügig ist, der das Überfluss liebt. Schaut euch doch die Natur an, diese Farben. Ist das nicht irre? Das ist unser Gott, der euch daran erinnert, dass wir einen Gott haben, der uns überreich beschenkt. Von daher, und das ist meine ernste Bitte, damit diese Predigtserie nicht einfach so an euch vorbeigeht, wie viele andere Predigtserien auch, schafft euch solche Triggerpoints, die euch immer wieder in eurem Alltag daran erinnern, wer ihr seid und wie Jesus euch sieht und wie der Vater im Himmel euch sieht, jeden Einzelnen von euch. Und die Freude Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.